Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
In einer Kirche in München sah ich ihn, den kahlköpfigen, schweren Mann im grauen Mantel. Einen zerdrückten braunen Filzhut in den unruhigen Händen. Die Leute drängten aus dem Kellerraum, in dem ich gerade gesprochen hatte. Langsam bewegten sie sich an den Stuhlreihen entlang auf die Tür zu. Gottes Vergebung war die Wahrheit, die die Menschen in diesem ausgebombten Land am dringendsten brauchen. Nun benutzte ich in meinen Predigten häufig Bilder, um bestimmte Wahrheiten besser erklären zu können. Und weil die See in der Vorstellungswelt eines Holländers einen ganz beträchtlichen Raum einnimmt, hatte ich den Leuten gesagt, Sündenvergebung bedeutete, dass die Sünden ins Meer geworfen würden, und zwar dort, wo es am tiefsten sei. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, dann wirft sie Gott in die Tiefe des Meeres, und zwar endgültig. Und wenn ich auch in der Bibel keinen Anhaltspunkt dafür finde, glaube ich doch, dass Gott dort eine Boje hinsetzt, auf der steht, Fischen verboten. Kein Lächeln antwortete mir. Ich blickte in ernste Gesichter und fragte mich, ob sie diesen kleinen Scherz überhaupt verstanden hatten. 1947 wurde in Deutschland nach einer Predigt niemals eine Frage gestellt. Still standen die Leute auf, still hüllten sie sich in Mäntel und Tücher und verließen den Raum. Und da sah ich ihn, wie er sich gegen den Strom der anderen durcharbeitete. Ich sah den Mantel und den braunen Hut und im nächsten Augenblick eine blaue Uniform und ein Käppi mit dem Totenkopf und den gekreuzigten Knochen. Da stand ich wieder in dem großen Raum mit dem schmerzend hellen Licht, dem Haufen von Kleidern und Schuhen in der Mitte des Raumes. Die Scham, nackt an diesem Mann vorbeigehen zu müssen. Ich sah die gebrechliche Gestalt meiner Schwester vor mir. Die Rippen zeichneten sich scharf ab, die Haut wie Pergament. Betsy, wie dünn bist du geworden? Das war in Ravensbrück. Und der Mann, der Mühe hatte, bis zu mir durchzudringen, war Wärter gewesen. Einer der grausamsten Wärter im Lager. Nun stand er vor mir mit ausgestreckter Hand. Eine gute Botschaft, Fräulein, sagte er. Wie gut ist es doch, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Grund des Meeres liegen. Und ich, die so eindrücklich über Vergebung gesprochen hatte, machte mir an meine Notizen zu schaffen, um seine Hand nicht nehmen zu müssen. Er würde sich an mich nicht erinnern, natürlich nicht. Wie hätte er sich an eine Gefangene unter den Tausenden von Frauen erinnern können? Aber ich erinnerte mich an ihn und an die Lederpeitsche, die an seinem Gürtel steckte. Ich stand vor meinem Peiniger, vor meinem Sklavenhalter. Mein Blut gefror. Sie erwähnten Ravensbrück in Ihrer Predigt, sagte er. Ich war Wärter dort. Nein, er erkannte mich nicht. Aber das ist vorbei, fuhr er fort. Ich bin Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch aus ihrem Mund hören, Fräulein. Wieder streckte er mir seine Hand entgegen. Können Sie mir vergeben? Da stand ich nun, ich der Sünden wieder und wieder vergeben worden, und ich konnte es nicht. Betsy war dort gestorben. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod ausradieren, einfach mit dieser Bitte? Es könne nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden, denn ich musste mit der schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn ich musste es tun. Ich wusste das. Die Botschaft von der Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretung nicht vergibt, sagt Jesus, wird auch der Vater im Himmel euch eure Übertretungen nicht vergeben. Das wusste ich, nicht nur als Gebot Gottes, sondern aus täglicher Erfahrung. Seit dem Ende des Krieges unterhielt ich in Blömendal das Heim für Opfer des Nazi-Regimes. Und gerade dort konnte ich doch mit Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen. Gleich in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich. Und ich stand da mit einem kalten Herzen. Aber die Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben, das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, mechanisch legte ich die Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand aus meiner Schulter, sie strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich, von ganzem Herzen. Einen langen Augenblick hielten wir uns die Hände, der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Aber mir war auch klar, dass es nicht meine Liebe war, es war die Kraft des Heiligen Geistes, von dem es in Römer 5, Vers 5 heißt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Es waren Worte von Corrie ten Boom aus ihrem Buch Mit Gott durch dick und dünn. Jemand meinte zu mir, dass wir treffen uns am Kreuz, ist kein idealer Titel für eine Osterserie. Könnte es nicht viel besser heißen, wir treffen uns am leeren Grab oder so? Ja, ist vielleicht passender, vielleicht. Aber ich bin überzeugt, dass wir dieses Kreuz wirklich verstehen müssen, dass wir Ostern feiern können. Und deshalb müssen wir uns an diesem Kreuz treffen. Wir müssen anhalten, stehen bleiben, uns vielleicht auch mal hinsetzen und eintauchen in das, was am Kreuz passiert ist. Und das Kreuz, ihr seht das, das ist sehr dominant hier vorne. Aber das ist da vorne, weil das der Treffpunkt ist für die nächsten Wochen. Jesus spricht 7 Wörter bzw. Sätze an diesem Kreuz, während er hängt, genagelt an diesem Kreuz. Die 4 Evangelienschreiber, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, haben diese 7 Worte zusammengetragen und sie ergänzen sich dabei. Und unser heutiger Satz ist der folgende: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte beten. Jesus, allein dieser Satz kann schon so viel in uns auslösen. Es kann uns an Momente erinnern, wo wir vergeben mussten. Es kann uns an Emotionen erinnern, wo wir Vergebung zugesprochen bekommen haben. Es kann uns aber auch gerade momentan an eine Last erinnern, die wir mit uns rumtragen. Vielleicht müssen wir jemanden um Verbittung geben oder warten wir darauf, dass Vergebung passieren kann. Jesus, ich danke dir, dass das Kreuz ein Ort der Vergebung ist. Und merci dürfen wir kommen mit unseren Wunden, mit unseren Narben, mit der Geschichte unseres Lebens zu diesem Kreuz. Und Jesus, es tut so gut zu wissen, dass du weißt, wie es ist, zu vergeben. Jesus, wir laden dich ein in unsere Gemeinschaft hier heute Morgen. Und wir bitten dich, dass du zu uns als Gesamtes sprichst, aber auch ganz persönlich zu uns durch diese Predigt, durch den Gottesdienst, durch die Lieder, durch Melodien. Jesus, wir wollen Raum schaffen für dich und dein Reden. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus, die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Es fällt auf, dass Lukas, der Schreiber hier des Evangeliums, sehr zurückhaltend vom Vorgang der Kreuzigung berichtet. Der australische Theologe Leon Morris, der kommentiert das so: Das Neue Testament konzentriert sich auf die Bedeutung des Todes Jesu, nicht auf die Peinigung unserer Gefühle. Und dennoch dürfen wir genau hinschauen, was an diesem Kreuz passiert ist. Sie kamen also an diesen Ort Golgatha. Eine kurze Herleitung: Golgatha bedeutet Schädel, Hebräisch ist Gulet, Aramäisch Golgatha und auf Deutsch ist dann irgendwann Golgatha daraus geworden. Wir befinden uns außerhalb der Stadt. Denn innerhalb der Stadt war mit dem damals geltenden Recht gar keine Kreuzigung möglich. Sie musste vor den Stadttoren stattfinden. Eine kahle, kuppige Erhebung muss es gewesen sein, dieses Golgatha. Und so ein Hügel, das war der ideale Ort für eine Hinrichtung. Denn so ein öffentlicher Akt, so eine Kreuzigung hatte einen starken Abschreckungseffekt für jeden, der live dabei war oder auch jeden, der nachher dran vorbeiging. Ich habe mir überlegt, wie können wir das in unsere heutige Zeit transportieren? Ich stelle mir das so vor, wir stehen im Stau auf der Autobahn, keiner liebt Stau auf der Autobahn. Und irgendwann sehen wir, ah, okay, da vorne gab es eine Massenkarambolage. Und so langsam fahren wir dran vorbei und wir sind ja alle Schaulustige und wir schauen mal rüber, was da passiert ist. Und gleichzeitig geht uns durch den Kopf, wenn wir die Autos sehen, die so zusammengeklappt sind wie Cola-Dosen, ich werde nie mehr am Nattelt spielen, wenn ich am Autofahren bin. Und ab jetzt an schwöre ich dir, und wenn es auch noch fromm machst, Gott, dass ich mich immer ans Tempolimit halte, für immer und für ewig. Die Kreuzigung, die galt im Altertum als die schlimmste Todesstrafe. Der römische Philosoph Seneca schrieb über die Verurteilten, die dann am Kreuz hingen, folgendes: Er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Der am Kreuz hängende Jesus betet laut am Kreuz. Sein Zeichen dafür, dass bis gegen Ende von dieser Kreuzigung die Menschen unter Schmerzen noch reden konnten. Und Jesus sagt, Vater. Und dieses Vater zeigt diese Einheit mit dem himmlischen Vater, die Jesus hier festhalten möchte. Und weiter spricht Jesus hier, vergib ihnen. Punkt. Ist diese Fürbitte nicht unglaublich? In einer Situation, wo jeder Mensch fluchen, schimpfen, schreien oder jammern würde, betet Jesus für die anderen um Vergebung. Er fleht quasi bei Gott, bei seinem Vater, um Gnade für die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Ich kenne mich gut genug, ich könnte das nicht. Der deutsche Theologe Gerhard Mayer, der kommentiert dies zutreffend. Er schreibt in seinem Kommentar, dem Spitzenbeispiel an Brutalität begegnet in Vers 34 ein Spitzenbeispiel der Liebe. In der sogenannten Bergpredigt lehrte Jesus vom Vergeben. Ich lese ein paar Zeilen aus Matthäus 5 vor, ab Vers 43 ist Jesus, der hier redet. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Als Fürsprecher entschuldigt Jesus seine Feinde, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier erfüllt sich eine alttestamentliche Prophetie aus dem Buch Jesaja, Jesaja 53. Er trug die Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen ein. Aber die goldene Frage, die ich mir immer stelle bei dieser Stelle, wussten die Leute wirklich nicht, was sie tun? Natürlich, im äußersten Sinne wussten sie, was sie tun. Sie kreuzigen da einen Mann, sie sprechen eine Todesstrafe aus gegen eine Person, die faktisch eine sehr dünne Beweislage hatte. Ich glaube, das haben die Leute verstanden. Aber der tiefere geistliche Grund, der war ihnen verborgen. Vor allem, dass vor ihren Augen der göttliche Heilsplan, das ist ein Fachausdruck, also der Heilsplan ist die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, dass sich dieser Heilsplan mit dem Kreuz weiter verwirklichte. Die Beteiligten waren eine Art blind und taub. Sie sind ja der Einladung nicht gefolgt, dass Jesus der Messias ist und dass sie ihm nachfolgen, dass sie ihm Vertrauen schenken und die Botschaft, sich mit Gott zu versöhnen. Das wollten sie nicht, das haben sie abgelehnt. Sie haben ein Nein gehabt. Und es ist interessant, wenn wir da noch diese Zusatzinfos lesen und verstehen, was so unter dem Kreuz passiert ist. Da heißt es ja weiter dann, die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Stellen wir uns das doch mal vor. Wir haben diese Szene, wir sind auf einer Kuppe. Jeder kann das gut sehen, dass da drei Personen am Kreuz hängen, in der Mitte Jesus. Und er ist dann da, die Person leidet, Schmerzen, es tropft, das Leben tropft so aus ihm raus. Und dann darunter haben wir so 2, 3, 4, 5 Soldaten und die sind irgendwie am Spielen und verlosen die Kleidung von Jesus. Und dann gibt es noch die, ebenso diese Schaulustigen, die Leute, die dann da so stehen. Was ist das für eine Szene? Die Soldaten checken es nicht und die Schaulustigen, die verstehen es, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber was sie verstehen, diesen Abschreckungseffekt vom Kreuz, dass da etwas sehr Brutales gerade passiert. Wir möchten uns nicht vom Kreuz abschrecken lassen, sondern uns jetzt darauf fokussieren, das Kreuz als ein Ort der Vergebung anschauen. Und Vergebung, das ist ja eines der herausforderndsten Prinzipien im christlichen Glauben und zugleich ein sehr befreiendes Prinzip. Aus der Sicht eines Opfers ist es ein Prozess, den man sehr wahrscheinlich in drei Phasen einteilen kann. Ich möchte euch diese drei Phasen vorstellen. Die erste Phase, den Schmerz erkennen. Es ist etwas passiert, es ist etwas kaputt gegangen, das Vertrauen wurde gebrochen, eine Lüge, eine Affäre, verletzende Worte oder Ähnliches. Und das löst dann Schmerz aus. Und Jesus selber kennt das gut. Es ist nämlich seine Vorgeschichte vor diesem Kreuz. Jesus erlebt Verrat, Leid, Ablehnung. Er wird von Judas verraten, von seinen Jüngern, von seinen besten Kollegen verlassen, von Menschen verspottet und schließlich dann gekreuzigt. Und am Kreuz lässt Jesus dann auch noch seinen innersten Gefühlen Raum. Wir werden an Karfreitag diese eindrückliche Frage betrachten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die zweite Phase, und zwar das Loslassen. Letzte Woche hatte ich einen Moment, wo ich als Vater sehr stolz war auf meinen Sohn, der in der ersten Reihe sitzt. Der Noah ist aus der Jungschi nach Hause gekommen und er hatte einen Zettel dabei und hat gesagt, ich muss diesen Zettel verbrennen. Und da muss man mal erst fragen, was lief so in der Jungschi? Feuer verbrennen. Und dann hat er mir nachher erklärt, dass es ging darum, loszulassen, Last zu tragen, dass irgendein Jungschi-Leiter einen schweren Rucksack hatte und dass, wenn man Last loslässt, dass es leichter wird zu tragen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was stand denn auf diesem Zettel? Und der Noah, der wurde in den letzten Monaten immer wieder gemobbt von einem Jungen in seiner Schule. Und ihm war es ein Anliegen, diese Last bei Jesus loszuwerden. Und er hat den Namen draufgeschrieben, hat es verbrannt und konnte so die Sache loswerden. Und ich denke, das hat nicht nur der Noah erlebt, sondern das haben auch schon einige von uns erlebt. Zum einen, wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen, wenn wir loslassen möchten. Das kann auch ein Ritual sein, wie etwas verbrennen oder wegwerfen. Und das Zweite ist, wenn wir loslassen, passiert etwas mit uns. Der amerikanische Theologe Lewis B. Smith hat es so gesagt: Vergeben bedeutet, jemanden loszulassen, nur um dabei zu erkennen, dass der Gefangene du selbst warst. Vergeben bedeutet, jemanden loszulassen, nur dabei zu erkennen, entdecken, dass der Gefangene du selbst warst. Vergebung hilft nicht nur dem anderen, sondern vor allem auch demjenigen, der vergibt. Die Vergangenheit, ein Groll und Bitterkeit oder Ähnliches, die binden uns. Doch Vergebung möchte uns freisetzen. Und jetzt ist ganz wichtig in dieser zweiten Phase die folgende Gleichung: Vergebung ist nicht gleich vergessen. Vergebung bedeutet nicht, das Unrecht ja so einfach zu entschuldigen. Es geht nicht darum, das Verhalten des Täters zu rechtfertigen und so einfach zu vergessen. Vergebung ist vielmehr eine innere Entscheidung, sich selbst aus einem negativen emotionalen Gefängnis zu befreien. Ich habe in den letzten Wochen unterschiedliche Podcasts gehört und weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber mir ist es hängen geblieben, und zwar das Folgende: Vergebung stärkt mein Ja zum Leben. Das Gegenteil, Hass, Streit oder Ähnliches, drückt mein Nein zum Leben aus. Es ist interessant, Paulus erinnert die Christen in Ephesus genau an dieses Ja zum Leben. Er schreibt in diesem Brief an die Epheser, Kapitel 4, 32: Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus redet hier von einer DNA eines Christen, Vergebung zu praktizieren. Und wir wissen, Vergebung ist oft sehr schwer. Und doch sind wir Christen aufgefordert, Vergebung zu praktizieren. Warum? Weil wir selbst Gottes Vergebung durch Christus erlebt haben. Deshalb brauchen wir das Kreuz, um so einen größeren Teil von Ostern auch zu verstehen. Dann kommt die Phase 3. Wenn man loslassen konnte, dann bestimmt dieser Schmerz die Situation unser Leben nicht mehr. Und in dieser Phase kommt es dann zu einer Neubewertung der Beziehung. Hier überdenkt man eine eigene Einstellung gegenüber dem Täter, die Rolle und auch die Rolle, die diese Sache in meinem Leben gespielt hatte und wie wir neue Lebenssätze formulieren müssen. Und die Geschichte von Corrie ten Boom, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, das ist mir schier eingefahren. Und ich glaube, ihr habt auch gemerkt, wie krass diese Geschichte ist. Aber sie zeigt so eindrucksvoll, dass Vergebung nicht nur eine bewusste Entscheidung ist, ja, sie ist eine bewusste Entscheidung, aber dass sie auch Kraft Gottes braucht. Wenn wir das betrachten, hatte Corrie aus menschlicher Sicht allen Grund gehabt, diesen Mann einfach abzulehnen und die Hand nicht zu geben. Und doch wählte sie den Weg der Vergebung mit Gottes Hilfe. Und das ist bewegend. Es erinnert mich einmal mehr an Kintsugi. Kintsugi ist diese japanische Kunst, Zerbrochenes wieder zusammenzusetzen. Ein Beispiel davon seht ihr hinter mir. Kintsugi bedeutet sprichwörtlich Goldenes zusammensetzen. Es geht etwas kaputt, wir sehen die Scherben und dann wird es aufwendig repariert. Es werden in dem Fall Keramikstücke wieder zu einem neuen Ganzen zusammengesetzt. Und die Narben, das sehen wir hier, werden anschließend mit echtem Gold bedeckt. Kintsugi bedeutet, sich auf einen längeren Prozess einzulassen, denn die Reparatur, die benötigt Wochen bis Monate und beinhaltet immer wieder längere Ruhephasen. Es braucht Geduld, Aufmerksamkeit und Sorgfalt und sicherlich auch eine ruhige Hand für diesen Prozess. Mit Hilfe von ChatGPT habe ich mir ein Kintsugi-Herz generieren lassen und das ist dabei rausgekommen. Wenn wir in der Vergangenheit erlebt haben, Vergebung anzunehmen oder Vergebung auszusprechen, wenn wir es heute noch praktizieren oder in Zukunft weiter praktizieren wollen, dann stelle ich mir unser Herz so vor. Es zeigt Situationen, die vergeben wurden, aber nicht vergessen sind. Es sind keine Wunden mehr in unserem Herz, sondern Narben, die vergoldet wurden. Wir sehen Prozesse, die mit Gottes Hilfe möglich geworden sind. Und Römer 5,5 unterstreicht dies nochmal. Ich habe das schon vorhin bei der Geschichte von Corrie ten Boom vorgelesen. In Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus den Christen in Rom, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Ich habe jetzt meinen Fokus auf die Opferseite gelegt. Aber wir, du und ich, wir können es auch immer mal wieder auf der Täterseite wiederfinden. Und das kann bewusst und auch unbewusst passieren. Auch als Täter geht es in Phase 1 darum, zu erkennen, welcher Schmerz, Zerbruch, Verletzung oder Ähnliches ich dem Gegenüber zugefügt habe. Speziell, wenn das unbewusst passiert ist, ist es gar nicht so einfach zu erkennen. Und in der Phase 2, wenn es möglich ist, dem Opfer vielleicht sogar in die Augen zu schauen und um Vergebung zu bitten, und wenn die Vergebung dann angenommen wird und erwidert wird, dann passiert Versöhnung live in dieser Situation. Oder auch die Phase 3 für einen Täter, da folgt auch eine Neubewertung der Beziehung. Wie könnte die nun besser geführt werden? Wie kann so eine Situation nicht nochmals vorkommen? Und eben nicht nach dem Motto, vergeben und vergessen und ich mache mein Ding. Nein, so einfach können wir nicht weitermachen. Wenn wir das Herz nochmal anschauen, dann sehen wir, da gibt es keine gerade Linie. Das ist nicht perfekt. Sondern diese goldenen Narben, die sind mal dicker, mal dünner, mal geht's links rum, mal geht's rechts rum. Vergebung ist und bleibt ein Prozess. Und die Situationen sind so individuell manchmal, dass man gar nicht sagen kann, ja, so ist es jetzt. Jesus betete am Kreuz für seine Peiniger, für die Täter, für die Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin überzeugt, dass Jesus das auch für uns gebetet hat. Für mich und für dich. Wie oft wissen wir nicht, was wir tun? Aber mit Gottes Hilfe lernen wir zu vergeben, in diese Prozesse einzutauchen. Ich lade uns ein, diese Zeit bis Ostern zu nutzen. Nutzt den Treffpunkt Kreuz. Komm zum Kreuz. Erkenne die Schmerzen, die Last, die du mit dir rumträgst. Lasse los, vergebe. Erlebe Schritt für Schritt Heilung. Die Reflexion zur Predigt ist leider sehr, sehr simpel und doch 100% total herausfordernd. Ich habe es in 3 Fragen formuliert. Bist du bereit, in Gottes Liebe zu wachsen und Vergebung zu praktizieren? Und jetzt wird es konkreter. Gibt es jemanden, dem du vergeben musst? Und ganz speziell rede ich hier die Opferseite an, aber auch die Täterseite. Gibt es eine Last, die du loswerden musst, weil sie zu schwer wird und die immer noch mit dir rumträgst? Für die, die tiefer gehen möchten als 3 Fragen, wir haben einen kleinen Fragebogen mit noch mehr Fragen, wo die 3 Phasen auch nochmal mit Fragen vertieft werden. Das ist eine Einladung. Es sind einige hinten ausgedruckt am Infodesk, die könnt ihr euch mitnehmen. Wenn ihr reingehen wollt in so einen Prozess, vielleicht eine Wunde zu einer goldenen Narbe zu machen. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Ich lade euch ein, dass wir uns jetzt im Bild gesprochen vor diesem Kreuz uns treffen. Und ihr dürft euch entscheiden, wer ihr seid. Seid ihr Schaulustige, die einfach da so hochschauen? Seid ihr Leute, die irgendwie mit dem spielen, was da passiert? Oder habt ihr einen Blick auf dieses Kreuz, was an diesem Kreuz passiert? Wir werden jetzt eintauchen in eine Zeit vom Lobpreis. Und wir werden Raum schaffen, dass Gott auch redet. Vielleicht kann es dein Gebet sein in der nächsten Zeit, dass Gott dir eine Situation aufzeigt. Oder vielleicht weißt du schon, als ihr angefangen habt mit dem Thema Vergebung, das ist die Situation, das ist die Person. Das kann vorkommen, dass Gott sehr klar, du weißt sofort, worum es geht. Und mein Wunsch ist, dass wir Last ablegen dürfen an diesem Kreuz. Und das ist die Einladung von Jesus, weil er hat ja für uns gebetet an diesem Kreuz. Und wir dürfen das tun, zu Jesus zu kommen. Wir haben ein erstes Lied vom Christian. Und dieses Lied heißt Carry My Cross. Trage mein Kreuz. Und das ist ein Lied, wo wir noch gar nicht mitsingen, sondern wo wir lesen können, Englisch und Deutsch Übersetzung, und einfach nochmal eintauchen in dieses Kreuz. Und vielleicht dürfen wir heute Morgen die Brille anziehen, dass das Kreuz ein Ort der Vergebung ist.